ich sehe da gar kein Problem, sich als rechts zu bezeichnen, weil man muss sich überlegen, dass die Linken ja auch sich als links bezeichnen. Weil sie wissen, es ist ein Spektrum, links ist nicht gleich linksextrem und das muss natürlich für die rechte Seite auch gelten. Stand jetzt müsste es einfach heißen, es wandern null Leute nach Europa ein. Auch Leute, die verfolgt sind, auch Leute, die bedroht sind. Es ist jetzt einfach nicht mehr die Zeit, weitere Leute aufzunehmen. Der Laden fliegt uns so fest um die Ohren, dass wir uns das jetzt einfach nicht mehr erlauben können. Es gibt auch viele ausländische Frauen, die sich nicht anpassen, die halt auch teilweise einfach keinen Anreiz haben, sich anzupassen. Und dann bleibt man in den Parallelgesellschaften und lernt die Sprache nur dürftig oder gar nicht. Wir sind massiv überbevölkert für ein kleines Land. Man merkt es in den ÖV, man merkt es an den Bahnhöfen. Die Schweiz ist nicht ausgelegt für so viele Menschen, auch wenn wir ein wohlhabendes Land sind. Wir kritisieren die Masseneinwanderung nicht nur, wir stoppen sie. Und ich denke, das müsste gemacht werden. Und natürlich auch viele Rückführungen.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung mit Namen Elena Wild. Elena Wild wurde bekannt einer breiten Öffentlichkeit nicht erst, seit die NZZ am Sonntag ein grosses Porträt über diese ominöse, rechte, konservative und auch noch junge Frau geschrieben hat. Elena Wild betreibt Social Media Kanäle, die Zehntausende, Hunderttausende, ja Millionen erreichen. Elena Wild ist SVP-Mitglied, jung, konservativ. Die NZZ mäkelte, da sei kein SVP-Strahlen da, sondern es gleiche eher einer bösen AfD-Atmosphäre. Frau Wild, wer sind Sie wirklich?
Ich sehe mich selbst eigentlich als Aktivistin, als politische Streiterin. Ich versuche mit meinem Instagram-Auftritt, mit meinem TikTok-Auftritt, versuche ich jungen Menschen, die auf dem Weg sind, politisch zu werden oder es vielleicht teilweise schon sind, versuche ich irgendwo eine Richtung aufzuzeigen. Also ich möchte, dass auch Leute, die interessiert sind an Politik, auf meine Kanäle stoßen oder zu meinen Kanälen gehen, um sich zu informieren, um sich selbst eine Meinung zu bilden. Weil ich habe das Gefühl, dass gerade bei den jüngeren Männern eigentlich es immer mehr in eine konservative Richtung tendiert. Aber viele wissen halt noch gar nicht so richtig, was es in der Schweiz überhaupt gibt an Möglichkeiten, politisch aktiv zu werden. Und ich finde es eben ganz wichtig, dass es auch Menschen braucht, die rechts sind, die konservativ sind, die nicht einfach nur Parlamentarier sind, also die nicht einfach Kantonsräte oder Nationalräte sind. Das braucht es auch, aber es braucht eben wirklich auch Leute, die in den sozialen Medien direkt nah bei den Leuten sind. Weil jemand, der sich jetzt vielleicht noch nicht so für Politik interessiert hat, der scrollt vielleicht einmal, bekommt dann ein Reel angezeigt und denkt sich vielleicht, oh nein, die erzählt einen Quatsch, dann muss er mir auch nicht folgen. Oder er denkt sich vielleicht, oh doch, das ist etwas, die hat einen Punkt. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Ziel. Also ich möchte eine Art Meinungsmacherin sein.
Es ist rechts sein, heutzutage nicht gerade unumstritten, wenn ich das freundlich formulieren darf. In Deutschland wird geradezu zum Kampf gegen rechts geblasen. Wie definieren Sie rechts? Was heißt das für Sie?
Also rechts ist wie links auch ein Spektrum. Ich meine links, das geht von der Linkspartei in Deutschland bis zu der SPD der 50er Jahre. Und so ist auch rechts natürlich ein Spektrum. Rechts, das sind für mich Teile der FDP, die halt natürlich dann wirtschaftlich einfach sehr rechts sind, die sehr liberal eingestellt sind. Rechts ist aber natürlich auch die SVP, das heißt konservativ, einwanderungskritisch, EU-kritisch, die traditionelle Familie fördernd. Die AfD ist auch eine rechte Partei. Ich würde sagen, in Wirtschaftsfragen ist sie ja sogar eher ein bisschen linker noch als die SVP. Und das ist wirklich ein Spektrum und ich sehe da gar kein Problem, sich als rechts zu bezeichnen, weil man muss sich überlegen, dass die Linken ja auch sich als links bezeichnen. Weil sie wissen, es ist ein Spektrum, links ist nicht gleich linksextrem und das muss natürlich für die rechte Seite auch gelten. So wie jemand sagen kann, ich bin links oder wie jemand sagen kann, ich bin in der Mitte, sollte man sagen können, ich bin rechts, ich bin konservativ.
Viele sagen ja, rechts ist verpönt, ja geradezu verboten. Was wäre für Sie eine Grenzüberschreitung? Wo wird rechts sein gefährlich? Wo würden Sie sagen, da ist für mich die rote Linie?
Also ich glaube, die Grenze ist immer dann überschritten, wenn man versucht, eigene Ideen mittels Gewalt oder Mitteln, die gegen das Gesetz verstoßen, umzusetzen. Mhm. Also sobald ich das Gefühl habe, dass ich aufgrund von meiner Meinung, weil sie die einzig richtige ist, das Recht habe, jemanden zu verletzen in seiner körperlichen Freiheit, in seiner Redefreiheit, in seiner Unversehrtheit, dann überschreite ich die Grenze zum Extremismus. Sobald ich das Gefühl habe, ich bin quasi in der Position dazu, jemanden anzugreifen und übergriffig zu sein, im Sinne von, das muss ja auch nicht immer nur unbedingt körperlich sein, das kann auch sein, wenn ich irgendwie denke, ah, ich mache jetzt einen Fahrbahnschlag irgendwie auf ein Gebäude oder ich breche irgendwie ein und entwende, keine Ahnung, einer rechten Redaktion das Equipment, weil ich will, dass die behindert sind in ihrem Journalismus. Ich würde sagen, immer dann ist die Grenze überschritten. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mittels Gewalt und mittels Verstoß gegen das Gesetz etwas durchdrücken.
Stimmt es eigentlich, dass Frauen, vor allem junge Frauen, links sind, Männer rechts? Und wenn ja, warum ist das so?
Also, dass junge Männer immer mehr rechts sind, das stimmt sicher. Zoomer, vor allem in den USA sieht man das, das hat einen massiven Rechtsrutsch gegeben. Also ich würde sagen, Zoomer, männliche Zoomer, sind wirklich die rechteste Generation seit längerem.
Was sind Zoomer?
Das ist Generation Z, genau. Also einfach so die Generation, der auch ich angehöre. Also so eigentlich sind jetzt nicht mehr die Jüngsten sind Alpha. Aber Zoomer, das sind eigentlich Leute, die so wirklich im jungen Erwachsenenalter jetzt sind langsam. Mhm. Genau, und ich denke schon, dass bei den Männern das wirklich jetzt die rechteste Generation seit längerem ist. Und bei den Frauen habe ich schon auch den Eindruck, dass das mehr und mehr kippt. Also dass auch immer mehr Frauen merken, ja, es ist nicht mehr so entspannt und so lustig, nach dem Ausgang nach Hause zu gehen. Ich habe Angst im ÖV, ich fühle mich weniger sicher, ich fühle mich auch irgendwo bedroht, weil sie kriegen natürlich auch Fälle mit, bei denen es wirklich krasse Übergriffe gegen Frauen gegeben hat, von Vergewaltigung bis zu Mord. Und ich denke schon, dass das bei vielen Frauen natürlich etwas auslöst, weil Angst ist ja ein starker Antrieb, der einem auch dazu bewegt, natürlich Dinge zu überdenken und Dinge zu hinterfragen. Also das ist natürlich auch richtig, dass wir Angst empfinden, weil sonst würden wir nicht überleben. Aber was ich sehe, ist, dass es noch bei den Frauen langsamer geht. Und die Frauen eher mal noch Entschuldigungen suchen und sagen, ja, man muss Verständnis haben, es ist halt eine andere Kultur oder sie sind traumatisiert oder das darf man nicht sagen, man darf es nicht kritisieren. Das merke ich schon. Also die Hemmschwelle bei den Frauen, sich konservativ zu äußern oder halt auch die Linke, den linken Mainstream zu hinterfragen, die ist grösser.
Was würden Sie sagen, ist das größte Problem der Gegenwart, der Schweiz? Was beschäftigt Sie als junge Frau am meisten?
Also ich würde sagen, bei mir ist es wirklich die Masseneinwanderung. Weil das ist auch das, was mich politisiert hat. Ich bin sehr früh politisch geworden. Mit 12, 13 hat das bei mir angefangen, mit Denkanstößen, eigenen Gedanken, die ich mir gemacht habe. Man bekommt von der Schule sehr viele linke Standpunkte vermittelt, die ich dann irgendwann auch so ein bisschen kritisch hinterfragt habe, weil ich gemerkt habe, dass halt die Realität oft anders aussieht. Und ich würde sagen, was mich politisiert hat, war wirklich diese Einwanderungswelle 2015-16, wo einfach Massen an Menschen nach Europa geströmt sind. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass zumindest damals noch jeder das ein bisschen abgetan hat. Das geht wieder vorbei oder die integrieren sich schon. Und jetzt sieht man halt, dass einem das sehr um die Ohren fliegt und man merkt einfach die negativen Konsequenzen von dem, dass man so leichtgläubig war lange in der Politik und teilweise halt immer noch ist. Und ich würde sagen, das sehe ich momentan immer noch als die größte Bedrohung. Also ich sehe jetzt nicht einen schleichenden EU-Beitritt als die größte Bedrohung. Das ist auch ein Problem, das muss man auch angehen, über das muss man auch sprechen. Aber im Moment finde ich wirklich, dass Wichtigste wäre, dass diese Masseneinwanderung gestoppt wird, dass die aufgehalten wird, weil das auch einfach ein Problem ist, was noch zusätzliche Probleme einfach weiter befeuert und verschlimmert.
Das ist ja nicht ein Thema, beziehungsweise das Problem wird ja nicht von allen erkannt, kann man eigentlich, glaube ich, so sagen. Also von denen, die es jetzt erkannt haben, die haben das vor 10 Jahren noch nicht gesehen. Was war Ihr Weckmoment? Wo haben Sie gesehen, ja, da läuft etwas schief, da läuft etwas in eine falsche Richtung? Was war da vielleicht der Weckmoment? Gab es ein Erlebnis, ein Ereignis?
Also ein spezifisches Erlebnis gab es nicht, aber es war eine Aneinanderreihung einfach von Ereignissen, wo ich einfach gemerkt habe, es kommen sehr viele Menschen, die nicht willig sind, sich zu assimilieren. Oder die, wenn sie sich assimilieren, das halt nur so machen, dass es halt das bare Minimum deckt. Im Sinne von nicht kriminell werden, sich einen Job suchen, ist ja auch schon schön und gut, aber es ist halt das bare Minimum und man muss mehr erwarten als das bare Minimum. Und gemerkt, dass es wirklich halt auch gefährlich wird und problematisch und nicht einfach nur ein bisschen ärgerlich ist, habe ich halt wirklich mit Ereignissen wie Terroranschlägen, die es gab, in Deutschland, auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zum Beispiel, oder die Silvesternacht, wo auch migrantische Männer sich übergriffig gegenüber Frauen verhalten haben. Und wenn es einfach eine Aneinanderreihung gibt, wenn man immer wieder in den Nachrichten solche Schlagzeilen lesen muss, dann macht das schon etwas mit einem. Und oft wurde mir dann halt gesagt, ja, in den Medien kommen natürlich immer nur diese Beispiele, was ist mit den positiven Beispielen? Und die habe ich natürlich auch kennengelernt. Aber es darf eben nicht sein, dass man einfach sagt, ja, das sind ja nur Ausnahmeerscheinungen, man muss sich ja auf die guten Beispiele von gelungener Integration fokussieren. Das ist eben keine Lösung, weil deshalb gehen die Probleme nicht weg. Nur weil es Ausländer gibt, die sich gut anpassen und integrieren, geht deshalb nicht das Problem weg, das wir nun mal haben, gerade in Großstädten mit jungen Männern, aber teilweise auch Frauen. Also es gibt auch viele ausländische Frauen, die sich nicht anpassen, die halt auch teilweise einfach keinen Anreiz haben, sich anzupassen, weil wenn natürlich die Politik immer findet, nein, das ist schon gut und das reicht schon und es soll jeder machen, wie er will, dann gibt es ja auch gar keinen Grund für Ausländer, sich zu integrieren. Und dann bleibt man in den Parallelgesellschaften und lernt die Sprache nur dürftig oder gar nicht. Und das sind einfach Beobachtungen, die habe ich gemacht und ich wollte sie nicht verdrängen. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass sehr viele Leute das dann verdrängt haben, im Sinne von, was nicht sein darf, kann nicht sein. Und das ist halt nicht der Weg.
Wie würden Sie dieses Problem lösen? Integration, Abschiebung vielleicht, Rückführungen, vielleicht auch Grenzschutz. Wie würden Sie dieses Problem angehen, wenn Sie da oberste Beraterin von Justizminister Beat Jans wären? Was würden Sie ihm raten?
Also ich würde natürlich bei Beat Jans auf taube Ohren stoßen, aber...
Gut, you never know. Also ja. Jeder Mensch kann sich ändern, jeder Mensch kann sich bessern.
Das ist so. Das ist schon so. Ich denke jetzt bei ihm nicht unbedingt, dass da viel Veränderung kommt. Aber ich persönlich bin wirklich der Meinung, das mag jetzt vielleicht ein bisschen extrem klingen, aber Stand jetzt müsste es einfach heißen, es wandern 0 Leute nach Europa ein. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber auch Leute, die verfolgt sind, auch Leute, die bedroht sind, es ist jetzt einfach nicht mehr die Zeit, weitere Leute aufzunehmen. Der Laden fliegt uns so fest um die Ohren, dass wir uns das jetzt einfach nicht mehr erlauben können. Also es braucht wirklich einen Aufnahmestopp, ich finde, in allen europäischen Ländern. Und man muss auch daran arbeiten, wenn man Menschen helfen will, kann man das tun mit Hilfe vor Ort. Es gibt die Ärzte ohne Grenzen, es gibt zahlreiche Stiftungen. Aber diese Hilfe darf nicht mehr auf dem Rücken ausgetragen werden von den Leuten, die in europäischen Ländern leben müssen. Weil dann versucht man zu helfen, aber es geht auf die Kosten von den eigenen Bürgern halt. Und was es jetzt braucht, ist wirklich einfach mal, dass man sagt, es kommt keiner mehr. Wir schützen die Grenzen. Wir kritisieren die Masseneinwanderung nicht nur, wir stoppen sie. Und ich denke, das müsste gemacht werden. Und natürlich auch viele Rückführungen. Es gibt so viele Menschen, die hier sind, die im Grunde keinen Grund, weil jeder hat seine persönliche Geschichte und vielleicht schon auch einen Grund, wieso er herkommen will. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel höre von einem Eritreer, dass er hierher geflohen ist wegen persönlichen Problemen, finde ich das irgendwie schwierig, weil persönliche Probleme, das darf kein Grund sein, dass dann jemand einfach einwandert. Das sind persönliche Probleme. Und es ist einfach man müsste, denke ich, auch wirklich anfangen zu schauen, wer ist hier illegal, wer hat keinen Grund in dem Sinne hier zu sein, im Sinne von keinen legitimen Grund. Und auch anfangen, diese Leute aktiv rückzuführen.
Na gut, aber das macht ja schon Sinn. Also ein Mann oder ein Mensch in Eritrea, der Aussicht hat auf ein besseres Leben in der Schweiz, das ist ja völlig nachvollziehbar, dass man das probiert. Die Versager oder diejenigen, die das eben tolerieren, das sind ja die Politiker und die Behörden, die sind ja eigentlich die Verantwortlichen, oder sehe ich das falsch?
Also ich denke ja und nein. Also grundsätzlich stimme ich zu, dass ich die Verantwortung auch mehr bei denen sehe, die die Entscheidungen treffen. Zum Beispiel bei linken Richtern, die bei straffälligen Asylsuchenden völlig lächerliche Urteile fällen zum Beispiel. Oder die einfach Leute, die einfach ihren Job nicht machen, ja, die könnten, aber es nicht umsetzen. Eben zum Beispiel ein Beat Jans, der eigentlich wirklich eine härtere Politik fahren könnte, aber es nicht macht. Und solche Leute haben sicher einen größeren Anteil als eben ein Eritreer, der einfach sich ein besseres Leben aufbauen möchte. Und trotzdem muss ich halt auch da ein bisschen hart sein und sagen, ich bin der Meinung, wenn man das Gefühl hat, es läuft im eigenen Land nicht richtig, dann sollte man bleiben und alles versuchen, damit es wieder richtig läuft im Land. Man kann nicht einfach immer gehen, wenn es schwierig wird. Das kritisiere ich zum Teil auch ein bisschen bei deutschen Einwanderern. Ich meine, deutsche Einwanderer sind jetzt sicher nicht das Problem. Die integrieren sich gut, die arbeiten auch in der Regel. Also man hat ja nicht Probleme, dass irgendwie Deutsche einem überfallen in der U-Bahn oder so. Aber auch dort höre ich eben oft, ja, wir kommen in die Schweiz, weil es in Deutschland nicht mehr geht. Und so viel Verständnis ich auch dafür habe, dass man unzufrieden ist mit der deutschen Regierung, einfach immer zu gehen, ist eben nicht eine Lösung. Sondern man muss auch selber aktiv sich einsetzen dafür, dass es besser wird. Und da finde ich, hat man schon auch eine Eigenverantwortung. Da ist natürlich eben für mich auch die Frage bei Flüchtlingen, die kommen, gerade männliche, warum kommt ihr denn alleine? Warum nehmt ihr dann nicht die Frauen und die Kinder mit? Warum kommen einfach Scharen an 16- bis 20-jährigen Männern? Das ist halt auch so ein Punkt.
Was ist Ihre Vision für die Schweiz, Ihre Idealvorstellung, wenn Sie jetzt die Schweiz auf einem leeren Blatt Papier skizzieren könnten, wie würde die für Sie, für Elena Wild, aussehen?
Das wäre eine Schweiz mit Einwohnerzahl 6 bis 7 Millionen, also sicher nicht so viel, wie wir jetzt sind. Ich meine, wir sind massiv überbevölkert für ein kleines Land. Man merkt es in den ÖV, man merkt es an den Bahnhöfen. Die Schweiz ist nicht ausgelegt für so viele Menschen, auch wenn wir ein wohlhabendes Land sind. Das bedeutet nicht, dass wir die Möglichkeit haben, eine 10-Millionen-Schweiz zu werden. Das sollte auch nicht sein. Das wäre mir sicher ein Anliegen, dass wir einfach ein bisschen schrumpfen, dass wir weniger Menschen sind. Mir wäre es sehr wichtig auch, dass die Familie wieder gestärkt wird, weil was ich natürlich oft höre und beobachte, was natürlich auch ein bisschen mit der massenhaften Einwanderung zu tun hat, dass die Leute sagen, ja, ich kann es mir ja gar nicht mehr leisten, mir zum Beispiel eine Wohnung zu mieten. Ich finde ja keine Wohnung mehr in Zürich, oder ich kann es mir gar nicht mehr leisten, Kinder zu bekommen. Weil ich denke, grundsätzlich hätten nach wie vor viele, viele junge Menschen, auch viele junge Frauen, gerne Kinder. Aber wenn man es sich natürlich nicht mehr leisten kann, ist klar, dass man einfach sich das vielleicht zweimal überlegt. Und meine Vorstellung von einer idealen Schweiz, wirklich eine Schweiz, die kleiner ist, was die Einwohner angeht, und in der aber auch Familie wieder mehr gestärkt und gefördert wird.
Warum sind Sie, Sie haben gesagt, Sie haben sich, Sie sind als 12-Jährige politisiert worden. Warum sind Sie mit 14, glaube ich, der SVP beigetreten?
Es gab natürlich verschiedene rechte Parteien in der Schweiz, aber das waren die halt nicht die SVP waren, waren oft kleinere Parteien oder eben teilweise dann auch extremistische Parteien. Und ich habe gemerkt, doch, die SVP deckt sich mit den meisten meiner Ansichten. Ich kann mich dort irgendwo, sehe ich mich dort einfach am meisten, dort bin ich politisch daheim. Ich wollte etwas machen und da war natürlich die SVP schon so die erste Anlaufstelle, weil es ist eine Partei, es ist die größte Partei, sie hat Einfluss, sie deckt sich wirklich mit, ich sage, 99% meiner Ansichten, meiner persönlichen Standpunkte, und da war dann die Entscheidung eigentlich recht schnell klar, dass ich in die SVP gehe.
Was ist das 1%? Was kritisieren Sie an der Volkspartei? Was finden Sie weniger gut an der SVP?
Also vielleicht teilweise, was ein Punkt ist, aber das ist auch natürlich von SVPler zu SVPler unterschiedlich, ist natürlich, dass wir schon eine rechte Partei sind im Sinne von, dass wir auch wirtschaftlich halt recht sind. Bei der AfD ist es natürlich so, dass die teilweise noch ein bisschen ein sozialerer Anstrich hat, sozialere Standpunkte. Und die SVP ist halt wirklich schon eine rechte Partei. Auch wirtschaftlich. Ist an sich auch vernünftig, ist nichts Schlechtes dabei. Manchmal denke ich aber, ich finde es einfach wichtig, dass man trotzdem immer im Hinterkopf hat, wir sind die SVP, wir sind nicht die FDP. Bei uns kommt wirklich das Volk zuerst, das Land zuerst und dann die Wirtschaft. Also so dieses Hyperkapitalistische, dass es dann nur noch ums Geld geht und dass das dann vielleicht zum Teil auch auf Kosten der Bevölkerung geht, das ist vielleicht etwas, was ich zum Teil, wo ich nicht immer ganz mit jedem SVPler einer Meinung bin.
Haben Sie politische Vorbilder? An wem, nehmen Sie nur einen Schluck, an wem orientieren Sie sich vielleicht?
Also für mich ist definitiv ein grosses Vorbild Christoph Blocher. Einfach weil wir es wirklich ihm auch zu einem grossen Teil zu verdanken haben, dass wir eben nicht Teil der EU sind. Er war immer auch unbequem. Also das Problem ist ja zum Teil auch ein bisschen, dass wenn man in die Parteienpolitik geht, dass wenn man Berufspolitiker wird, dass man sich einmieten muss. Und er war aber schon jemand, der auch immer gekämpft hat, der immer gesagt hat, nein, wir machen es jetzt so, das ist mein Weg und hat immer zu seinen Worten auch gestanden. Er war nicht so konform, also in einem positiven Sinne, dass er wirklich das geschafft hat, auch seinen Kurs durchzubringen und eben nicht immer so bequem, nicht so ein Kuschelpolitiker zu sein. Und das finde ich sehr, sehr gut an ihm, weil das natürlich auch ein Zeichen ist von großer Stärke. Also ich würde deshalb sicher ihn als ein Vorbild nennen. Und wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen in andere Länder schaut, sicher auch den Aktivisten Charlie Kirk, der ja ermordet wurde letztes Jahr, weil er hat sehr gut verstanden, dass man auch außerhalb der Politik, der klassischen Politik in dem Sinne politisieren muss. Er ist auf diese Campus gegangen und hat das Gespräch gesucht. Ich bin der Meinung, dass er und TPUSA auch sehr viele Menschen dazu bewegt haben, konservativ zu werden. Und dass, obwohl er selber jetzt nicht in dem Sinn ein Berufspolitiker war, dass er den Republikanern schon sehr geholfen hat und vor allem auch Donald Trump. Und ich finde ihn als Mensch deshalb schon sehr inspirierend, nebst Donald Trump natürlich selbst.
Ja, wie finden Sie Donald Trump?
Ich finde, er ist einer der besten Präsidenten. Bin auch nicht immer 100% mit allem einverstanden, was er macht. Zum Beispiel diese Grönland-Geschichte, da sehe ich jetzt den Sinn dahinter gar nicht. Also ich denke nicht, dass Grönland ein Teil der USA werden muss. Es wäre jetzt noch eine Sache, wenn das die Grönländer unbedingt wollen würden, aber das ist ja nicht so. Aber das sind eher Kleinigkeiten, die ich jetzt auszusetzen habe. Im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, er ist wie Blocher ein starker Charakter. Er ist nicht jemand, der kuscht oder einbricht vor den Medien oder sich klein macht, sondern er kann sagen, ich sehe es so und so wird es gemacht. Und das ist Stärke, die es halt in der Politik braucht. Weil ich finde, es ist nichts schlimmer als Politiker, die immer einknicken und die nicht dem Druck standhalten können, weil dann ist man auch nicht am richtigen Ort in der Politik, wenn man dem nicht standhalten kann. Und ich finde ihn schon wirklich als Figur sehr stark, weil obwohl er sehr umstritten war und sehr viel Kritik von den Medien bekommen hat, hat er es einfach geschafft, die Leute zu packen, auch über verschiedene Generationen hinweg wirklich Unterstützer zu gewinnen, von ganz jung bis ganz alten Menschen. Und ja, ich finde wirklich, dass er vor allem auch in der Migrationspolitik jetzt schon sehr gezeigt hat, dass er etwas drauf hat. Also da finde ich, hat er Gas gegeben, da hat er sich auch bewiesen in meinen Augen.
Hochinteressant an Ihnen ist, Sie sind jung, weiblich und eben konservativ rechts SVP. Wie ist es? Ich meine, da gibt es ja Dutzende von Klischees, die da immer wieder kommen, Altherrenpartei, Club der alten weißen Männer. Jetzt sind Sie schon relativ lange damit dabei. Wie sehen Sie das? Wie nehmen Sie diese Partei wahr? Ist das so eine altbackene Partei, wie da immer geschrieben wird? Wie ist die Sicht von Elena Wild?
Es ist nicht unbedingt eine altbackene Partei im Sinne von, dass es jetzt nur alte Männer dort hat. Also das sehe ich gar nicht. Die SVP hat, finde ich, viele weibliche Köpfe, auch prominente Köpfe. Und auch in der Jungpartei sehe ich immer mal wieder Frauen. Klar haben wir mehrheitlich wahrscheinlich schon mehr männliche Mitglieder. Aber ich glaube, dass das auch einfach generell ein bisschen so in der Politik ist. Das hat nicht immer unbedingt etwas mit konservativ oder nicht konservativ zu tun. Also ich würde nicht sagen, dass die SVP altbacken ist, im Sinne von was die Mitglieder und die Politiker angeht. Klar, vielleicht am Außenauftritt könnte man teilweise noch etwas jugendlicher auftreten, könnte man noch etwas mehr auch die Jungen ansprechen. Das denke ich schon. Aber grundsätzlich nein. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt eine Alternpartei ist oder so.
Ist die SVP für Sie eine frauenfreundliche Partei? Das wird ja auch immer gesagt, das sei also absolut frauenfeindlich, was weiß ich. Ist für Sie die SVP frauenfreundlich?
Sie ist keine frauenfreundliche Partei, aber sie ist auch keine frauenfeindliche Partei. Ich finde, eine Partei muss gar nicht frauenfreundlich sein. Eine Partei muss einfach vernünftig sein und jedem Mitglied, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, halt eine Hand reichen und sagen, hey, du bist bei uns willkommen, du kannst bei uns mitmachen. Das habe ich in der SVP so erlebt. Und dass man sich jetzt irgendwie speziell als frauenfreundlich labeln muss, das glaube ich gar nicht, weil letztendlich müssen einfach die Inhalte stimmen. Und es muss gut umgegangen werden mit Neumitgliedern. Das ist, auf was es ankommt. Und wie viel Prozent Frauen jetzt eine Partei hat oder wie viel Prozent Männern, ich glaube, das ist wirklich nebensächlich.
Sind Sie, oder streben Sie in der Partei auf ein Amt? Wollen Sie da mal wirklich in die Politik? Ich meine, Sie haben gesagt, Sie seien eine Art Influencerin, wenn ich das richtig verstanden habe. Streben Sie auch eine politische Karriere an, im klassischen Sinn, Gemeinderat, Kantonsrat vielleicht mal, Parlamentarierin auf höchster Stufe, Bundesrätin, was weiß ich. Wie sieht Ihre Zukunft aus?
Also ich strebe kein Amt an. Ich weiß, das ist ein Weg, den man gehen kann, den viele Leute auch gehen wollen in der jungen SVP. Viele Leute kommen auch in die junge SVP, treten die Partei ein, um so einen Weg zu gehen. Und das ist wichtig. Weil wenn wir diese Leute nicht hätten, dann wären wir nicht die stärkste Partei, die auch aktiv in ein Amt wollen. Aber ich sehe es jetzt für mich selbst ein bisschen weniger. Einerseits, weil ich einfach glaube, dass meine Stärke mehr dort liegt, auf Social Media direkt zu politisieren. Man ist doch etwas näher halt bei den Leuten. Weil als Politiker ist man rasch, also sehr schnell halt doch in einer Bubble, wo man dann auch ein bisschen schwer ausbrechen kann. Man ist schnell in einer Bubble von Journalismus, von Politik und ist vielleicht dann nicht so nahbar für die Menschen. Und ich sehe wirklich meine Aufgabe darin, die sozialen Medien als halt eines der grössten Instrumente, die wir in der heutigen Zeit haben, so gut auszunutzen, wie es geht.
Was sind das für Menschen, mit denen Sie kommunizieren via Social Media? Was wissen Sie über Ihre Follower? Sind das alles verzweifelte Teenies, alte Herren, die da eine junge Frau am Bildschirm bewundern? Was sind das für Menschen?
Also es ist natürlich nicht so viele Leute, sind mit Klarnamen auf den sozialen Medien, nicht so viele Leute sind mit ihrem Gesicht auf den sozialen Medien. Und wer sich dann teilweise verbirgt hinter dem Account, weiß ich natürlich nicht immer. Ich habe das Gefühl, viele meiner Follower sind schon jung, etwa in meinem Alter, 20 bis 30, Männer, aber auch Frauen. Ich wüsste jetzt nicht, was überwiegt. Und mehr kann ich, glaube ich, dazu nicht sagen, wer die Follower sind. Aber nach meinem Gefühl würde ich sagen, es sind vor allem jüngere Menschen, größtenteils Menschen, die in der Schweiz wohnen, weil meine Videos sind auch auf Schweizerdeutsch. Ja.
Was ist das, die Resonanz? Was lösen Sie aus? Was sind Feedbacks? Gibt es Anfeindungen, Drohungen? Wie ist so die Resonanz auf das, was Sie ins Internet verbreiten?
Also wirklich aktiv Drohungen habe ich noch nicht erhalten. Dass wirklich jemand irgendwie gesagt hat, ja, wir kommen zu dir nach Hause oder so, das nicht. Und ich habe auch das Gefühl, das ist in der Schweiz noch nicht so ein Thema, dass man stark bedroht wird als öffentlich-rechte oder öffentlich-konservative Person. Es gab das auch schon, Übergriffe, eben zum Beispiel auch auf Roger Köpp wurde auch mal ein Milchshake geworfen und das kommt vor, leider. Aber es ist doch verglichen gerade mit anderen Ländern halt noch selten. Und größtenteils habe ich das Gefühl, dass ich sehr positives Feedback bekomme. Also viel Zustimmung, auch in den DMs, auch in den Kommentaren. Vereinzelt gibt es mal Leute, die mir nicht recht geben. Das darf auch sein, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie es vorgetragen wird. Aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich das Gefühl, dass man mir schon zustimmt.
Was gibt es sonst noch im Leben von Elena Wild, außer Social Media, Politik, Kommentare, Likes, Dislikes? Was gibt es sonst? Was begeistert Sie sonst noch?
Ich bin wirklich sehr gerne in der Natur. Also ich laufe gerne, ich spaziere gerne. Ich brauche das auch immer mal wieder so ein bisschen rauszukommen aus der Stadt. Ich sage jetzt nicht, dass ich kein Stadtmensch bin, aber es zieht mich dann doch immer mal auch wieder ein bisschen aufs Land hinaus, in die Natur hinaus. Und ich reise auch sehr gerne. Also ich war jetzt auch über Neujahr in Polen, habe auch dort ein paar Menschen eben befragt, wie sie das sehen mit der Immigration, mit der Politik in Europa, was ihre Sorgen sind. Bin gerne in Skandinavien, habe dort vor den Wahlen auch ein paar Politiker der FRP befragen können. Und ich glaube, so dieser Austausch mit anderen Menschen zu reisen, rauszukommen, das ist auch etwas, was mich sehr umtreibt.
Frau Wild, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Ja, danke Ihnen auch vielmals.